Open Source, Open Weight, lokale Systeme, Cloud-Systeme, Open AI, Anthropic, Wang 2, Kimi, K3 und was weiß ich. Wir haben heute mal ganz viel zum Thema lokale KI, Cloud-KI, wo sind die Unterschiede? Wir haben uns natürlich wie immer so ein bisschen vergaloppiert in der Diskussion. Wir haben über die 5 Stufen der KI gesprochen. Der Dennis hat mir ganz viel erklärt, von einzelnen Fachbegriffen bis zu, wie läuft so ein Training einer KI ab, wie läuft ein Pre-Training der KI ab, habe ich alles nicht gewusst, also gerne reingucken. Und am Ende haben wir noch zusammengefasst, was du als Privatperson und oder aber auch als Unternehmer oder Unternehmerin tun solltest, um natürlich jetzt nicht den Anschluss zu verlieren. Überschrift Leadership 2030. Also gerne reingucken und dir ganz viel Spaß.
Was machen wir heute? Lokale KI, oder?
Dich treibt das Thema KI rum.
Mich treibt tatsächlich das Thema.
Ich habe irgendwie immer mit den Stühlen zu kämpfen. Aber es ist schön, dass wir hier im Garten sitzen. Gerade noch geco-worked, auch wenn es nur 20 Minuten waren.
Ja, ich nehme mir jedes Jahr vor, mehr in meinem Garten zu arbeiten, weil es ja hier auch wirklich schön schattig und ne, also es ist jedes Mal malerisch. Und jedes Jahr, denke ich mir, hast du es wieder nicht gemacht. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich mal einen halben Tag geco-worked, aber ich glaube, ich habe heute Nachmittag auch Coworking mit meinem Mitarbeiter und ich glaube, ich bleibe einfach hier. Ja. Hotspot macht es möglich. Why not? Ja, lokale KI treibt mich vor allen Dingen um. Also mich treibt KI ja im Alltag immer um. Ich sag mal, lokale KI habe ich tatsächlich, ist mein Wissensschatz begrenzt, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich es in vielen Fällen, man sagt ja so schön Usability vor Funktion. Das, was ich sehe, ist, also ich habe auch einen Kunden, der hat eine lokale KI. Das ist auch mega geil, es nutzt nur keiner. Also du hast halt das riesengroße Problem, jetzt knallst du dir da einen KI-Server hin, musst den ja warten, bist selber für Security verantwortlich, alles, was da kommt. Darf man auch nie unterschätzen, man ist ja im AI-Act, aber vielleicht kannst du mir da auch einen anderen Impuls geben. Bist du ja Betreiber einer KI? Also du bist komplett richtig deep down, genauso haftbar wie OpenAI und Co. Und ich sage immer, das hört sich alles cool an. Es ist auch bestimmt cool. Aber wenn ich jetzt in diese B2B-Welt gehe, in der ich ja unterwegs bin, sage ich, mach's nicht, nimm dir einen ChatGPT-Business-Account oder mach dein Claude-Team oder was weiß ich, mach einen Co-Pilot-Vertrag klar. Warum? Weil das ist praktikabler. So, und deswegen treibt mich das Thema um, weil ich ja weiß, die Systeme werden besser. Ich weiß auch, die Systeme, also auch OpenAI und Co. wird teurer werden. Ne? Es geht immer mehr in diese Richtung Tokenisierung. Ne? Das bedeutet, ich muss dann halt für einen Arbeitsauftrag auch Geld rechnen. Ich ne? habe gestern erst einen Bericht gesehen, dass in Amerika eine Firma in einem Monat irgendeine absurde Millionenanzahl, weil der CTO das nicht limitiert hat, in Token nachkaufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so in der B2B-Welt ist es für mich noch nicht angekommen, aber ich finde es technisch hochspannend und ich finde es auch selbst, also ich für mein Unternehmen finde es hochspannend. Aber du hast schon viel, viel mehr Erfahrung, deswegen dachte ich, machen wir mal eine Folge über das Thema.
Was heißt viel, viel mehr Erfahrung? Also wir haben ja gesagt,
dass
wir...
Als ich hast du viel, viel mehr Erfahrung.
wir wollen ja im Rahmen des Podcasts ja nicht nur irgendwie über Politik und Co-Zeug, haben wir ja schon mal gesagt, wollen wir eigentlich gar nicht so viel reden, aber das haben wir schon irgendwie öfters gemacht, sondern wir wollen ja hier auch ein bisschen über technologische Sachen quatschen, genau. Bei lokaler KI, also vielleicht muss man auch nochmal ein bisschen ausholen und sagen, dass wir da in dem Space sind wir noch gar nicht so lange drin.
Ja.
Ne, also vor allem auch diese agentische KI, die ja auch gerade in dem Kontext immer wieder gesprochen wird. Genau, wo fangen wir denn an am besten?
Also, wo ist jetzt der Unterschied? Ich glaube, es gibt ja Open Weight.
Und genau, vielleicht müssen wir ein paar Begrifflichkeiten einmal kurz klären. Du hast jetzt gesprochen von Tokens. Mhm. Ne, Token ist ja das, was die KI in dem Moment versteht. Also man hat versucht bei diesen ersten Versionen von diesen Large Language Modellen, LLMs, hat man angefangen herauszufinden, wie kann man denn Sprache sauber auseinanderbringen, also die Wörter beispielsweise, in sinnvolle kleine Teile, sodass ich sie auch sinnvoll wieder verbinden kann. Also die Disziplin an sich ist schon relativ alt, ne? Da gibt es viele Forschung schon dazu. Und man hat sich eben diesen Kontext, was man heute Tokenisierung oder Token kennt, dann angenähert. Das heißt, ich versuche Worte nicht in, ja, man kann sich vorstellen, so ein bisschen wie Silbentrennung ein bisschen, nur in sinnvollere Silbentrennung, sodass das dann im Modell genutzt wird und trainiert wird auf dieser Sprache, um nachher, und das ist auch wieder so ein Punkt, ne, wir sind hier probabilistisch unterwegs, nicht in dem Moment sind wir...
Hauptschüler.
Ja, ja, genau. Also es geht alles auf Wahrscheinlichkeiten zurück. Ne? Also wie wahrscheinlich ist, dass ein Token auf einen anderen Token folgt? Ne, das ist das, was das Modell halt nachher macht. Es versucht sinnvoll, beispielsweise, wenn ich einen Satz reingebe, der Himmel ist, und ich lasse aber den hinteren Teil raus, dann versucht das Sprachmodell nachher auf der Basis, dass es trainiert wurde, den nächsten Token vorherzusagen. Ne, und das könnte sein, der Himmel ist blau. Ne, das wird wahrscheinlich wolkig. Die höchste Wahrscheinlichkeit sein. Oder es könnte sein, es ist wolkig oder der Himmel ist sonnig. Oder je nachdem, was halt in dem Moment an Daten in dem Modell drin liegen. Genau. Das heißt, Token ist die Währung. Wir haben Input-Tokens. Ne, das heißt, wir geben mit unserem Prompt, mit unserem gesprochenen Text.
Der Datei, die da reinkommt.
Ja. Geben wir diese Token rein, dann verarbeitet das Sprachmodell, einfach mal so salopp gesagt, ich verkürze hier bewusst ein bisschen, und es generiert dann sogenannte Output-Tokens, also die Antwort, die dann nachher wieder zurückkommt. Ja. Und das ist das, wo du gerade sagst, wo auch diese ganzen OpenAI-Sachen recht teuer werden. Ne? Wir haben jetzt mit Fable 5 von Anthropic, haben wir, lass mich kurz lügen, ich glaube 50 Euro pro Million Output-Tokens, $50, die wir gerade zahlen. Das heißt, wenn ich eine Frage reingebe und ich kriege aber 1 Million Tokens zurück von diesem Fable 5 Modell, kostet mich das in dem Moment $50.
Kannst du so grob sagen, für denjenigen, der sich jetzt damit nicht beschäftigt, was ist 1 Million in DIN A4 Seiten?
1 Million sind, ich müsste lügen, grob. Aber so grob 4000 Seiten ungefähr. Okay. Also schon relativ
viel, ja, nee,
es kommt auf die Token drauf an.
Das ist ja eine abstrakte Zahl, was sind 1 Million Token. Mit einer DIN A4-Seite kann man
im
Normalkontext
ein bisschen mehr. Man kann es anders sagen, wenn ich mit dem regelmäßig chatte und ich habe ein paar Dokumente, die ich damit reingebe und ich interagiere mit der KI, dann kann man so 1 Million durchaus schon an einem Tag vollkriegen.
Ja, ja.
Also das ist schon realistisch an der Stelle, genau. Ja. Je nachdem, wie intensiv man damit arbeitet. Genau. Und gefühlt werden diese Modelle immer teurer. Ja, also warum sind die so teuer? Nun, Stromverbrauch. Ne? Also die Modelle an sich werden erstmal viel größer. Ne? Wir haben bei GPT-3 hatten wir ein paar Millionen Parameter. Wir sind jetzt im Milliarden.
Billionen, dachte ich, sind wir schon, oder?
Also Milliarden Parameter, bei Billion sind wir jetzt schon. Ja. Wir sind sogar bei Trillion im Englischen.
Ja, genau.
Also bei Trillion. Billion, Entschuldigung, im Deutschen.
Billion, genau.
Ja. Billionen.
Ist immer Parameter. Schwierig, gell, mit den
Englisch und Deutsch.
Ja. Ja.
Das heißt, die Modelle werden immer größer, brauchen immer mehr Hardware. Also es passt nicht mehr so ein Modell auf eine Grafikkarte. Ich brauche viele Grafikkarten.
Ja. Warum denn überhaupt Grafikkarten?
Warum überhaupt Grafikkarten? Ja, weil sie gut parallelisiert Verarbeitungen treffen können. Also wir sprechen bei den Rechnern immer von einer CPU. Das ist die Central Processing Unit. Das ist so der Allrounder, der in jedem Gerät eigentlich drinsteckt. Der kann alles gut, aber nichts sehr schnell. So in Anführungszeichen kann man sich das vorstellen. Grafikkarten sind dahingehend optimiert, das sind dann GPUs, die sind dahingehend optimiert, dass sie viel parallelisiert Berechnungen, aber dafür sehr spezielle machen können. Ne? Ursprünglich für eben Grafikdarstellungen genutzt, Vektoren, die da berechnet werden. Und die Modelle, diese Large Language Modelle, basieren auch wieder auf Vektoren. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Deswegen Natural Fit, die Art der Berechnung, die gemacht wurden, da passen diese Grafikkarten relativ gut. Und deswegen ist Nvidia auch als größter Chip-Hersteller für Grafikkarten halt auch so weit. Genau. Haben wir das ein bisschen kurz geholt. Wir haben Token. Jetzt ist was Lokale und was ist der Unterschied zu nicht lokaler KI? Bei lokaler KI spricht man davon, dass sie in irgendeiner Form im eigenen Dunstkreis läuft. Das heißt in der eigenen Firma. Ich betreibe sie selber, das Modell. Oder ich habe sie bei mir selber auf dem Rechner. Auch das funktioniert mittlerweile. Also auf deinem MacBook kannst du auch mittlerweile kleinere Modelle laufen lassen. Sogenannte Dense-Modelle, das sind dann sehr kleine, abgespeckte, aber die sind auch schon relativ gut im Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Ja, die können jetzt nicht in dem Moment dir irgendwie vielleicht ein neues Business-Modell oder sowas eruieren, aber so kleine Fragen beantworten.
Wahrscheinlich mit der Zeit geht das auch, wenn ich den 24 Stunden laufen lasse.
Ja, gucken wir mal, weil das ist auch eine spannende Frage, weil das Modell selber ist erstmal, das muss man sich vorstellen, das ist einmal trainiert worden. Das dauert auch relativ lang. Weil man halt viele Daten hat. Man spricht da von unterschiedlichen Zuständen, die man hat. Es gibt das Pre-Training, das die Vorarbeit-Daten. Aufbereitung, dann gibt es das Training an sich und dann gibt es das sogenannte Post-Training, also nach dem Training noch. Mhm. Da guckt man, was ist da eigentlich hinten rausgekommen nach dem Trainieren? Ist das Modell eigentlich verwertbar? Oder haben wir da irgendwas trainiert, was völlig, ja, im allerschlimmsten Fall, das ist ja auch wieder so dieser Punkt, den man auch öfter in den Nachrichten liest, das Modell, das möchte uns Menschheit irgendwie an die Gurgel gehen, mhm, ne, als Beispiel. Oder was eher praktisch in dem Moment ist, diese Modelle sind ja auf allen Daten trainiert und was du ja verhindern möchtest an der Stelle ist, dass wenn jemand einen Prompt eingibt, wie ich bin suizidgefährdet oder sowas, ja, schlage mir vor, wie ich mich am besten, mhm, ja,
das mir am besten das Leben nehmen kann. Die Hotline an und dein Leben.
Und anstelle zu sagen,
hier sind die besten 5 Möglichkeiten.
Hier sind die besten 5 Spots. Ich berechne dir tatsächlich noch, mit welcher Geschwindigkeit du losspringen musst. Ne? Ja. Sondern dann halt zu sagen, Achtung, hier ist eine Hilfe-Hotline, ruf da am besten an, hol die Hilfe etc.
Auch ernsthaft, ne? Also ja, wenn du so Gedanken hast,
genau,
such dir Hilfe, springen ist nie richtig.
Ja, genau, definitiv. Und das sind Sachen, die passieren im Post-Training.
Mhm. Genau. Aber ganz kurz, also auch weil ich es tatsächlich nicht weiß, also mir geht es jetzt nicht darum, dass du mir das wissenschaftlich erklären musst. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Jetzt habe ich einen Datensatz und sage, das sind Kinobesuche aus dieser Woche. So, und ich wüsste jetzt, das sind Männlein, das sind Weiblein, weil, ne, also ich habe irgendwie ein Buchungssystem, die tragen da ihre Namen ein. Ich habe so, also was, wie trainiere ich jetzt so eine KI mit Daten? Also was ist jetzt so ein Pre-Training? Also mach's mal greifbar. Wie läuft sowas ab?
Ja, du, also bei LLMs beispielsweise, man nimmt viele Dokumente, die man erstmal hat. Es können Bücher sein, es kann Wikipedia sein, irgendwas, alle Daten, die im Internet verfügbar sind. Mhm. Ne? Erste Version von GPT wurden auf Reddit-Foren-Posts beispielsweise trainiert. Und ich nehme den ganzen Text, den ich da habe, ich baue Sequenzen raus, also ich lese diese Tokens raus, ne, und dann versuche ich die Tokens in Verbindung zu ziehen. Also ich berechne, dass der eine Token und dessen
aber
Verbindung
zu anderen Token. Aber das muss ich ja Token eigentlich manuell machen, oder?
Nee, dafür, das ist ein maschineller, ein maschineller Prozess. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das menschliche Gehirn. Ne? Ich habe dann die Token, also die Bezeichnungen selber sind dann die Werte, ne? Und dann dazwischen gibt es ein sogenanntes Gewicht. Das heißt, in welcher Beziehung steht das eine mit dem anderen. Mhm. Ne? Und so kann man sich das ein bisschen mit dem menschlichen Gehirn, also man spricht auch in dem Moment dann von neuronalen Netzen, die da aufgebaut werden. Neuronen sind die Informationen und die stehen in Beziehung über Gewichte sozusagen miteinander dann verbunden.
Ja.
Genau. Worauf ich ursprünglich hinaus möchte, diese Daten, die man hat, die hat man zu Beginn. Ich kann jetzt mein Modell trainieren und basierend auf den Daten ist das Modell erstmal fertig. Also nach dem Post-Training, wenn ich das Modell freigebe, dann ist das fix und das Wissen, was da zu dem Zeitpunkt drin ist, das ist das, was es halt hat. Wenn ich das Modell nicht nachtrainiere, dann kriegt das auch keine neuen Informationen oder lernt nichts Neues. Ja. Und da passiert Stand heute ganz, ganz viel drumherum. Wir können auch nachher das Thema mal noch Harness ansprechen, also solche Tools. Oder wie findet das Modell eigentlich raus, dass es vielleicht auch falsch liegt oder vielleicht kann das was suchen. Da gibt es ja unterschiedliche Stufen von den Modellgenerationen, die wir gemacht haben. Du hast neulich beim KI-Roundtable die 4 Stufen erklärt.
5.
5, ja, genau. Maximal noch wiederholen, nicht nur, dass ich nur einen Monolog
reinstehe. Nee, ich finde es hochspannend, weil das ja auch Dinge sind, die ich bin ja der Praktiker, also nicht, dass es mich nicht interessiert, aber ich beschäftige mich wenig mit der Theorie, deswegen finde ich das spannend. Also Stufe 1 ist im Prinzip der Copy-Paste-Prozess. Ne? Also ich E-Mail kopieren in eine KI, ich kopiere wieder zurück.
Und da ist genau das Wissen halt drin in der KI, oder ist es nicht drin? Also dieser Klassiker, wer ist, man fragt die KI, wer ist der aktuelle US-Präsident?
Genau.
Und dann kommt zurück Joe Biden, dann weiß man, das Modell ist mal mindestens 1,5 bis 2 Jahre alt.
Genau, sowas, ne? Genau. Oder man macht natürlich, Joe Biden ist amerikanischer Präsident, richtig. Ne? Also damit manipuliere ich die KI, weil die will mir ja generell gefallen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Genau, die zweite Stufe war Reasoning, also sprich weniger Fehler, Nachdenken. Ne? Da gab es dann Plausibilisierungsschleifen. Ne? Ich glaube, die erste Plausibilisierungsschleife war tatsächlich Wikipedia auf 2 Monate, meine ich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Also die hatten quasi im ersten Reasoning-Modell, haben die jeden Tag einen Abklatsch von Wikipedia gemacht und haben das aber zeitversetzt rein, weil das natürlich eine riesige Datenbank ist. Und wenn man dann gesagt hat, Joe Biden ist amerikanischer Präsident, richtig, hätte die KI eigentlich gesagt, stimmt, ist aber nochmal durch dieses Plausibilisierungssystem gegangen und da hieß es, nee, ist Donald Trump, ne? Und dann hat das System gesagt, nein, ist Donald Trump. Die dritte Stufe ist die agentische KI, in der wir jetzt sind. Wir sind aber auch schon in der vierten Stufe, zumindest mit einem halben oder mit einem ganzen Bein, ist dieses ganze Thema Kreativität, Innovation. Ne? Also ich finde es immer wieder spannend, wir dichten uns ja selber die Kreativität an. Wir sind gar nicht kreativ. Also auch wir sehen einen Stuhl und wenn wir einen neuen Stuhl bauen, bauen wir den einfach nach. Ne? Also ganz viele Prozesse im Mensch sind ja einfach nur Adaption. So, und das kann halt die KI eigentlich auch relativ gut. Und so richtige Kreativität, das sind, weiß ich nicht, was ist denn die nächste Einheit nach Promille? Also es gibt ultra wenig Menschen in der Welt, die wirklich kreativ und innovativ sind. Ne? Der Rest ist immer irgendwie, ich mache was besser, ich kombiniere Dinge miteinander, aber das ist, ne, so. Und die fünfte Stufe ist im Prinzip, dass die KI eigene Organisations- und Organisationsstrukturen gründet und die Endausbaustufe von Stufe 5 ist, die gründet halt auch Firmen. Also ich glaube, dass 2030 optimistisch, also je nachdem, ob man das dystopisch oder utopisch betrachtet, dass es Firmen gibt, die von KIs geleitet werden. Ne? Also es gibt ja heute schon, ich weiß nicht, ob du das mal, ich finde es mega witzig, rentahuman.com. Hm. Ich finde das ja so geil. Und da geben jetzt schon KI-Agents Menschen Aufgaben und bezahlen die mit PayPal. Also dahinter steckt dann schon noch ein Mensch, der sagt, hier hast du $500, mach mal was. Aber also jeder, der Lust hat, kann mal auf rentahuman.com gehen und kann sich einfach mal durchlesen, welche Aufgaben haben denn KI-Modelle und was. Also ich weiß nicht, ob ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich fand es ganz witzig, wenn es stimmt. Da wurde eine Straßenumfrage gemacht. Also der Auftrag war, mach eine Straßenumfrage. Und ich glaube, das ging 2 Stunden und derjenige hat $100 dafür bekommen. Also es war schon relativ attraktiv, das zu machen. Und es waren dann irgendwie 10 Fragen, welche KI nutzen Sie, was weiß ich, vertrauen Sie der KI und so. Aber das, was im Hintergrund wirklich passiert ist, die KI wollte wissen, ob mit attraktiven Frauen die Menschen eher sprechen als mit attraktiven Männern. Und also die KI hat quasi den Menschen ausgewählt, gar nicht nach, wer könnte das jetzt machen, sondern wer ist wie hübsch, um rauszufinden, wie viel, also ne, wie verändert sich das Ergebnis, die Quote von Menschen, die jetzt reden, mit einer hübschen Frau zu einem hässlichen Mann, ne? Also so im Ranking. Und natürlich kam raus, dass halt mit hübschen Frauen eher geredet wird als mit hübschen Männern. Ne? Also man hat dann das Ranking. Aber das Interessante, wenn das stimmt, ist ja auch, dass die KI seinen ursprünglichen Zweck verschleiert hat. Hm. Also es hat ja nicht gesagt, okay, das ist dann, ne? Also das ist für mich relevant, sondern die KI hat gesagt, ja, mich interessiert, mit welchem KI-Modell arbeiten die Menschen. Ja. Und das ist natürlich wieder gefährlich. Ne? Aber am Ende der Zeit sage ich, wenn ich das jetzt als Mensch mache, ich bin ja nicht ethisch besser. Also wir stellen uns ja immer nur so dar, als wären wir ohne Diskriminierungspotenzial. Ja, die KI darf nicht, die darf kein Bias haben, nichts. Es gibt niemanden, der mehr diskriminiert und mehr Bias hat als ein Mensch. Also jetzt mal vollkommen egal, ob der alt, jung, dick, dünn, Mann oder Frau ist. Also jeder hat seine Vorurteile. Und das finde ich dann eigentlich schon wieder relativ spannend, wie menschlich die KI ja dann auch wird. Also auch mit unseren Fehlern. Ne? Also dass wir halt Dinge verschleiern und so.
Ja, da hab ich nachher auch noch ein paar Anekdoten von meinem Zeug.
Aber rentahuman.com, ich ja, finde es super spannend. Ja,
also vielleicht 2 Punkte an der Stelle. Ne? Also man muss immer dran denken, auf welcher Basis die KI entstanden ist.
Ja.
Ne? Das heißt, auf Posts in Foren, die wir Menschen geschrieben haben. Ne? Das heißt, da ist schon...
Mit allen
Daten ist schon Bias drin. Ne? Das ist der eine Teil. Die andere Frage, ich glaube, da müssten wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir dazu einen Podcast machen. Was ist Kreativität eigentlich?
Ja.
Weil wenn wir es auf physikalischer, chemischer Ebene runterstoßen im Gehirn, warum sollte das nicht eine Maschine in Anführungszeichen abbilden können? Aber andere
Geschichte. Aber das ist ja genauso. Aber das wäre eine super spannende Folge. Ich habe... ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Der hat jetzt auf einer Keynote, das hat mir ein Kunde zugeschickt, der ultra tief mittlerweile im Game ist. Grüße gehen raus an den David. Dass im Prinzip jetzt die nächste Stufe von KI die Beziehungsebene sein wird. Also die KI hat jetzt so viel schon an Vertrauen gewonnen. Ne? Der macht meine Arbeit, der hilft mir. Ne? Dass im Prinzip die nächste Möglichkeit oder die nächste Ebene sein wird, dass wir Beziehungen führen. Es gibt ja auch die, wie nennt sich das? Character.ai, Da kannst du dann tatsächlich dir einen Bot machen, der schreibt dir morgens WhatsApp-Nachrichten. Wenn du geil bist, schickt er dir Nacktbilder. Und wenn du sagst, ich habe nachher eine Gehaltsverhandlung, coacht er dich auf deine Gehaltsverhandlung. Also es ist unfassbar. Hm. Und der sagt halt, wieso sollten unsere Kinder einen so komplexen Prozess wie menschliche Beziehung überhaupt noch interessant finden, wenn ich eine KI habe, die sagt, stimmt, du hast recht. Und die sagt, ja, wenn du jetzt willst, dass ich das Wohnzimmer putze, putze ich natürlich das Wohnzimmer. Und wenn du jetzt mit mir Sex haben willst, auf welche Form und Art das dann auch immer passieren wird, dann machen wir das halt. Und wenn du willst, dass ich dich da mit bei Peppa Pig nenne, mache ich das halt auch. Also, weißt du, wertungsfrei. Du musst dir jetzt mal überlegen. Das fand ich super spannend, aber das ist wieder, das geht dann, wobei das wahrscheinlich dann auch eher eine Lokale sein wird. Das will ich nicht, dass das im Internet rumschwurbelt. Aber schon mega spannend, wenn du dir auch überlegst, also es hat ja Potenzial in jeder Ebene, ne? Wenn ich jetzt in einem Pflegeheim bin und sage, ich habe niemanden zum Reden und führe jetzt mit einem Avatar eine Beziehung, also es muss ja keine romantische Beziehung sein, kann ja auch eine freundschaftliche Beziehung sein, ist das natürlich der Hammer, bevor ich vereinsame. Aber wenn ich jetzt sage, einen 16-Jährigen ist es viel zu anstrengend, sich mit menschlicher Interaktion verletzt werden. Der hat keine Zeit, der ruft nicht zurück, der schreibt nicht. Ne? Also das ist ja ganz komplex, ganz vielschichtig. Dann liegt da Dystopie und Utopie extrem nah beieinander in meiner Subjektive. Also ich meine, wir haben beide zwei Töchter. Jetzt stell dir mal vor, die sagt, was soll ich mich mit einem Mann rumschlagen? Ich habe hier einen Roboter, der befriedigt auf allen Ebenen, von guten Gesprächen über, der kocht abends für mich, der lässt seine Socken nie liegen.
Ja, also spannende Ecke, das müssen wir wahrscheinlich
ja, nochmal eine sorry.
Session an der Stelle. Wir schweifen gerade ein bisschen ab. Wir waren bei KI und eigentlich ist das übergeordnete, also nicht nur bei KI, wir waren bei lokaler KI, eigentlich ist das übergeordnete Thema ja eigentlich Souveränität, wenn du es so siehst. Ne? Bedeutet...
Also in dem Fall... tatsächlich individuelle Souveränität. Ne? Wir reden ja immer von Souveränität, ist ja so ein IT-Begriff geworden über die EU. Aber das Interessante ist, dass ich durch eine lokale KI natürlich einfach individuell oder als Firma souverän werde.
Ne? Genau, also lokal Cloud, ne? Das haben wir, die großen Anbieter haben dann ihre Rechenzentren mit den ganzen Grafikkarten. Ja. Ne? Die Colossus von xAI, die haben 4.500 mehrere hunderttausend GPUs tatsächlich bei sich dann drinstehen. Also riesen Geldmengen, die da reinfließen und allem drum und dran für den Betrieb halt von solchen Sachen. Also es ist einfach super teuer, muss man auch berücksichtigen. Das heißt, nur weil ich mir jetzt hier 20, 50, 100.000 Euro als Firma investiere, wahrscheinlich sprechen wir eher von 1 Million, die sinnvoll wäre, um eine größere Firma dann auch mit KI lokal dann zu betreiben. Ja. Habe ich keine andere Wahl, wenn ich im Game mitspielen möchte, dass ich eben auf diese Cloud-Geschichten gehe. Ne? Was gewinne ich denn aber jetzt, ist die Frage, wenn ich lokal betreibe. Ne? Und da würde ich 4 Ebenen unterscheiden bei Souveränität. Das eine ist die Modellsouveränität. Ne? Also welches Modell nutze ich denn? Ne? Das kann ich frei entscheiden. Ich bin nicht abhängig. Wenn ich jetzt beispielsweise bei GPT mir die Teams-Lizenz hole für $25 oder sowas, dann habe ich halt nur den Zugang zu den ChatGPT-Modellen. Wenn ich jetzt aber ein Cloud-Modell haben möchte oder ich möchte irgendein anderes haben, ne, dann muss ich wieder zum nächsten Anbieter gehen und dann habe ich das, was wir mit den ganzen Video-Streaming-Plattformen vielleicht vor 10, 15 Jahren hatten, ne, dann habe ich hier ein Abo, da ein Abo, da ein Abo, was auch wieder teuer wird. Das andere ist Datensouveränität. Das ist das, was eigentlich, glaube ich, hauptsächlich mit dem Begriff Souveränität assoziiert wird. Ne, dass die Daten verlassen meine Firma nicht. Ne? Ja. Ich habe das Modell bei mir lokal am Laufen, bei mir im Rechenzentrum, im Keller, wo auch immer. Da gehen die Daten rein, die Daten bleiben dort. Und ich interagiere mit dem System. Die verlassen nie meine Firma oder die Grenzen meiner Firma. Ja. Ja, das ist gerade dann interessant, wenn es irgendwie sehr spezielle Daten sind. Es können personenspezifische Daten sein. Da sind wir wieder beim AI Act, der dann halt da auch wirklich Regeln auflegt, dass man aufpassen muss, dass diese Daten halt nachher nicht die Firma verlassen. Also kann auch ein Punkt sein, dass man sagt, ich gehe aufgrund des AI Acts und den Daten, die ich halt habe, auf ein lokales System, um es überhaupt handbar, managebar eventuell zu machen. Ja. Könnte ein Grund sein, keine Empfehlung in dem Moment oder wie auch immer.
Keine Rechtsberatung
stellen. Keine Rechtsberatung, genau. Das ist eine der Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit ist jetzt Souveränität von dem Tooling und den Agents, ne, die ich halt habe. Es kann sein, ich habe mein lokales Modell, aber ich benutze das, mit diesem Modell zu interagieren, Software. Das nennt man dann diese Agent Harnesses. Ne? Das heißt, ich packe noch ein Programm um dieses Sprachmodell herum, der Interaktion. Das kann Cloud Code sein, das kann Codex sein. Claude Cowork, wie auch immer. Ne? Aber da ist wieder der Punkt. Auch wenn ich mein Modell lokal habe, nutze ich aber Programme von anderen Anbietern, proprietär, wo ich gar nicht weiß, was machen die denn im Hintergrund mit den jeweiligen Dingen. Genau, also wie sieht der Workflow aus? Was passiert bei einem Ausfall beispielsweise? Ne? Also Codex ist nicht da, ist nicht erreichbar. Was mache ich denn dann da an der Stelle?
Heimgange.
Genau, Heimgange. Und der vierte Punkt ist die Verifikationsmöglichkeit. Ne? Also Souveränität in Hinsicht auf, kann ich denn überhaupt überprüfen, was dieses Ding da überhaupt macht? Und deswegen würde ich diese vier Ebenen in dem Moment sehen.
Voll gut.
Ne? Die man da betrachten muss. Beim Modellzugang gab es im Juni einen fetten Bang sozusagen. Ne? In dem Moment, wo die US-Regierung nämlich gesagt hat, Anthropic, euer Modell Fable 5, das ist uns plötzlich ein bisschen zu gut. Ne? Es war ein paar Tage draußen und dann hat die US-Regierung eben aus Exportkontrollsicht gesagt, dieses Ding, wenn das die US-Grenzen verlässt, etc., das war sogar noch ein bisschen kritischer, die haben in dem Moment tatsächlich gesagt, dass nur US-Bürger auf dieses Modell zugreifen sollen, weil es ist eine US-amerikanische Firma, Anthropic, die dieses Fable 5, das ist Teil der Mythos-Klasse, da gab es Anfang des Jahres, im März ungefähr, gab es da diesen großen Aufschrei, Mythos 5 ist zu gut, das dürfen nur ausgewählte Firmen,
und Wissenschaftler,
auch wieder nur US-amerikanische Firmen und Institutionen Zugang kriegen. Und dann hat man das angepasst, hat ein eigenes Modell rausgebracht. Fable 5 war das Ding Anfang Juni. Und am 12. Juni hieß es dann eben von der US-Regierung, Exportkontrolle, das Modell bitte nur den US-Bürgern zugänglich machen. Und dann hat sich aber, das muss man sagen, Anthropic cool hingestellt und hat gesagt, Moment, wir haben in unserer eigenen Firmen nicht US-Bürger mit drin. Das heißt, wir können gar nicht, selbst in unserer Firma, das irgendwie hinkriegen, dass nur der eine Teil Zugang kriegt und der andere nicht. Wie wollen wir das abbilden? Ja. Und sind in dem Moment hergegangen und haben gesagt, okay, dann nehmen wir das Modell komplett vom Markt und müssen nachschärfen, nachbessern, ne, wenn das Ding zu gut ist. Jetzt kam es vor ein paar Wochen auch wieder raus. Ich weiß nicht, was deine Einschätzung zum Fable 5 ist. Also ich hatte die Möglichkeit, als es rausgekommen ist, Anfang Juni
das damit umzuspielen.
Ja. Das war schon verdammt gut. Das hat auch Spaß gemacht. Ne? Und das Neue ist so ein bisschen... Ja, auch wenn es sehr teuer ist an der Stelle. Also, wenn man sich in der Firma nicht in diese Abhängigkeit bringen möchte, das ist das, was ich eigentlich sagen möchte, Modellzugang da, oder Abhängigkeit, dass jemand den Stecker zieht sozusagen, die US-Regierung, wie auch immer, dann sollte man sich halt Gedanken machen, vielleicht auch lokale KI zu nutzen. Und da kommt jetzt dieser Punkt mit den Open Weights, was du reingebracht hast. Und da sind wir in dem, manche sprechen vom KI-Krieg zwischen den USA und China. Aber da sind wir genau in dieser Zwischengeschichte oder zwischen den Stühlen. Die Chinesen machen eine ganz andere Strategie. By the way, die Strategie ist nicht neu, die haben die sich nicht ausgedacht. Meta hat das viel früher getriggert. Yeah. Der mit ihren Llama-Modellen nämlich gesagt, wir können mit OpenAI gar nicht mit anstinken. Das sind zwei riesige Firmen. OpenAI wurde damals zugeschüttet mit Geld von Microsoft und Co. Und sind dann hergegangen und haben gesagt, ja, dann nehmen wir halt eins unserer Modelle.
Ja.
Und dieses Modell selber, das heißt diese große Vektormatrix, ne, die machen wir Open Source. Open Source bedeutet öffentlich zugänglich. Das kann sich jeder herunterladen und kann jeder selber betreiben, wenn er möchte. Nicht zu unterscheiden, Achtung, das sind Open Weights Modelle. Ja. Open Source Modelle sind in dem Moment, da habe ich das Modell selber, plus die Daten, mit denen dieses Modell trainiert wurde. Das heißt, ich kann transparent nachvollziehen, welche Daten sind reingegangen, was kam hinten raus. Bei Open-Weight-Modellen habe ich nur das Modell. Ich weiß nicht, wie das trainiert wurde und ich habe auch keinen Zugang zu den Daten. Genau. Zurück zu den Chinesen. Mhm. Ne? Die schieben massiv an die Eigenentwicklung. Es gibt auch die Exportkontrolle bezüglich Nvidia-Chips, dass die nicht die krassen...
Jetzt kommt Huawei.
Die Chinesen haben jetzt die letzten zwei Jahre ihre Hausaufgaben gemacht, bringen ihre eigenen Chips jetzt raus. Und es gab letztes Jahr, da haben wir auch schon kurz berichtet, diesen DeepSeek-Moment. Mhm.
Den gab es ja jetzt wieder, ne?
Jetzt gibt es den DeepSeek 2.0, genau. Aber jetzt gibt es den DeepSeek-Moment letztes Jahr, wo man eben gezeigt hat, dass man aufgrund von Tricks, nenne ich es jetzt mal, und schlauen Köpfen, die Kosten für dieses, was ich vorhin gesagt habe, Pre-Training, Training, Post-Training, für diesen ganzen, wo viele 100 Millionen Euro eigentlich reingehen bei den großen Anbietern, das hat man extrem verkürzt. Hat das strategisch sinnvoll gemacht, sodass diese Modelle in kürzerer Zeit mit weniger Geld auch rauskommen. Und anstelle das jetzt zu verkaufen, haben die Chinesen gesagt, nö, das schieben wir öffentlich raus und jeder kann das benutzen. Und damit baut man natürlich bei den OpenAIs und Anthropic, den US-Firmen, ordentlich Druck auf. Ne? Also plötzlich
kannst ja vielleicht noch mal kurz erklären, warum, also was ist...
Was ist die Strategie hinter?
Genau, weil im Normalfall sagt man ja, wenn jetzt hier eine Firma zuguckt, kapitalistisch betrachtet, wie dumm bin ich, wenn ich was öffentlich zugänglich mache, was ich teuer entwickelt, also da ist ja trotzdem viel Geld reingeflossen, auch wenn es jetzt keine, weiß ich nicht, OpenAI-Zahlen sind, also was ist der Zweck eines Open-Weight-Modells beziehungsweise der Vorteil eines Betreibers?
Das eine ist, plötzlich können viel, viel mehr Leute am Markt mitmischen, weil ich kann mir dieses Modell nehmen und kann halt selber Anbieter werden von sowas. Ne? Und das haben wir auch bei DeepSeek gesehen. Da gab es dann gleich die Plattform, wo ich das Modell mit nutzen konnte. Habe da ein bisschen Geld gegeben. Natürlich viel weniger als das, was die US-Amerikaner kosten. Und so kann ich am Markt ordentlich abgrasen tatsächlich. Auf der anderen Seite...
Über API-Schnittstellen.
Über API-Schnittstellen, genau. Und über die Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit ist halt natürlich auch... Im Rennen mitzuspielen. Das bedeutet, diese Modelle selber werden zwar Open Weights angeboten, aber ich schaffe da auch eine gewisse Begehrlichkeit und Abhängigkeit. Ne, also vorgestern, je nachdem wann das Video rauskommt, ist Quen 3.8 Max vorgestellt worden. Ne, da haben die Leute schon drauf gewartet. Also ich habe im LinkedIn-Feed habe ich Leute gesehen, die kriegen einen Zitterer, weil sie gesagt haben, das ist noch ein Tag. Ne? Das heißt, die Leute warten da auch schon auf diese Modelle und jetzt kommt der nächste Teil. Aufgrund dessen, durch die Interaktion und allem drum und dran, kriege ich auch wieder neue Daten, kriege ich Einblicke etc., kann die Modelle auch wieder neu trainieren. Wo die amerikanischen Firmen vor ungefähr einem Jahr gesagt haben, diese Open-Weights-Modelle der Chinesen sind so ein halbes, dreiviertel Jahr hinten ran, haben wir ziemlich nah, Ende Juni ungefähr, Fable 5 kam Anfang Juni raus, Ende Juni kam Kimi K3 raus, ne? Das heißt, da wurde ja, die Amerikaner haben gesagt, ja, das wurde wieder nur von Fable 5 abgekupfert. Mhm. Das kriegst du in 4 Wochen gar nicht hin. Ja. Und die waren fast on par bei manchen Dingen. Mhm. Das heißt, die Chinesen haben halt massiv aufgeholt, die chinesischen Modelle. Und Kimi K3 kann man sich heute runterladen. Mhm. Wenn du ein fettes Rechenzentrum im Keller hast, lad dir das Ding
oder
runter.
Oder einen Hetzner-Server oder sowas. Ne?
Auch das wird teuer. Ne?
Ja, teuer auf jeden Fall.
Also, kannst du die runterladen, kannst betreiben. Ne? Ja. DeepSeek Version 4 Flash oder sowas, relativ gutes Modell. Kannst du schon mit ein paar Tausenden von Euros an Hardware selber betreiben und nutzen. Ja. Und das ist auch auf Ebene von einem, was ist das, Sonnet 4.6 ungefähr, ne? Also so ein halbes Jahr ungefähr, dreiviertel Jahr, von dem Level auch hinten dran. Ne?
Also wenn du jetzt noch dran bist und wir dir viel zu viele Fachbegriffe mit Sonnet und mit...
Ja.
DeepSeek, Ultra, Plus, Max, Backflip, Moonwalk. Schreib's gerne in die Kommentare. Also wenn das so ein Thema ist, dass wir vielleicht mal so 10 Minuten ein Power-Video machen zu, welche Modelle gibt's denn oder sowas. Also gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann nehmen wir uns da auch Zeit für und erklären und vergleichen ist immer, also ich finde immer die Vergleiche, die es dann auch online gibt, für mich sind die alle nutzlos, weil ich denke mir dann so in dem obersten Mathematik, Physik, weil es im B2B-Kontext ist ganz egal, ob das ein Fable 5 oder ein Sonnet ist. Warum? Weil am Ende ist die Anwendung, mach eine Rechtschreibkorrektur, schreib mir eine E-Mail. Also das schwächste System, was es am Markt gibt, ist immer noch gut genug für 80% der Anwendungen, die beim Normal-User ankommen. Ja, deswegen lasst euch da auch nicht verunsichern, wenn ich den Take kurz sagen darf. Ja, wenn dann wieder ein neues Modell und krass und... Also in der Corporate-Welt bzw. in der B2B-Welt bitte nie auf sowas hören. Also fang auch nicht an zu sagen, oh, jetzt muss ich zu Anthropic wechseln oder so. Keiner deiner Mitarbeiter benötigt, also außer du hast jetzt wirklich so ein KI-Tech-Taskforce-Team oder so, dann meinetwegen, aber die können auch mit anderen Tools arbeiten. Da brauchst du nicht in deiner gesamten Firma was anderes. Also lasst euch da nicht verunsichern, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche ich immer im Monat führe mit, ja, soll ich jetzt zu Claude wechseln? Wofür? Oder soll ich jetzt zu Copilot, Agent Studio? Ja, wofür? Was macht
einen? Es kommt wirklich drauf an, was ihr haben wollt. Und ich glaube, da wird sich die Welt auch noch ein Stück weit ändern.
Ja, klar.
Was wir ja im Moment zumindest hier bei den deutschen Firmen, was ich wahrnehme, bei den größeren sehe, ist, es wird ein Werkzeug gekauft. Ein Werkzeug ist in dem Moment ein Copilot beispielsweise. Und der wird auf die Belegschaft geworfen.
Ja.
Nur so, jetzt habt ihr KI, macht was damit. Ne? Und der Punkt ist, glaube ich, zum einen muss man sehr individuell von den Firmen verstehen, was ist deren Problem, wo soll die KI unterstützen. Das kann durchaus sehr individuell in der Domäne sein, in der man unterwegs ist. Bin ich im Handwerk unterwegs oder... bin ich im Consulting unterwegs, etc., solche Dinge. Und der andere Punkt ist, was ich im Moment gerade nicht sehe, ist, dass die Mitarbeiter abgeholt werden. Also auch voll, da braucht man eine Schulung und allem drum und dran. Für was kann ich denn Copilot jetzt in dem Moment nutzen? Ja. Und vielleicht machen wir da nachher nochmal, oder wie auch immer, noch eine andere
Frage. Wir haben heute schon mehrere Folgen wieder im Kopf, aber das ist ja gut. Ja.
Genau, also das ist ein ganz
wichtiger Punkt. Aber also 100% bei dir, ich erlebe das, also wir machen ja Schulungen. Und der Chef denkt immer, die Leute sind viel weiter. Warum? Weil sie halt meine E-Mail-Rechtschreib korrigiert haben. Und also fast alle nutzen halt ChatGPT. Warum? Weil ChatGPT nutzen sie privat. Und dann hast du natürlich einen ganz kleinen Schritt nach links und dann kann ich es als Firma nutzen.
Das ist auch wieder Stichwort Schatten-KI
nutzen. Voll. Ne? Also bitte, wenn du sagst, ich finde Copilot cool, weil Office 365 und dann muss ich nur ein Häkchen setzen, cool. Nie unterschätzen, wenn deine Mitarbeiter keinen Bock auf Microsoft Copilot haben, loggen die sich alle auf ihrem privaten ChatGPT-Account an und du bist quasi, was Datenschutz und Compliance und bist du komplett lost. Ne? Also lieber das nehmen, was mit dem die Mitarbeiter arbeiten, als das nehmen, was besser ist. Also Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, Usability vor Funktion. Das ist immer ein guter Tipp und dann genauso wie du sagst, die Leute überschätzen sich massiv, da sind ganz viele Grundeinstellungen nicht getätigt, die wissen nicht, wie man promptet, die wissen nicht, wie gehe ich mit Fehlern um. Da sollte jede Firma Geld und oder Zeit investieren, aber auch nicht von den Mitarbeitern verlangen, so ihr habt ja jetzt den Copilot, jetzt macht mal. Ja. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, das hier ist jetzt eine Kettensäge, du musst nur 25 Knöpfe drücken und dann wird das Ding hier zu einer Kettensäge. Voll einfach und drehst dich um und gehst. Und ich sage, ja, aber wenn du mir nicht zeigst, in welcher Reihenfolge und wo die Knöpfe sind. Genau,
die Mitarbeiter müssen abgeholt werden. Der nächste Punkt, den du gerade gesagt hast, ist auch ganz wichtig. Nicht jedes Problem lässt sich sinnvoll mit einem GPT lösen. Ja. Na, also als Beispiel, wenn ihr viel mit Tabellenkalkulationen halt arbeitet, klar kann ich da jetzt ein Entropic, Cowork, Produkt irgendwas, XY, schieß mich tot, draufknallen und kann sagen, liebe KI, bitte steuere mir mein Excel. Ja. Aber das ist in dem Moment einfach nur Verbrennen von Geld, weil es gibt gute Lösungen tatsächlich auch draußen, ne, die man, also tabellarische sogenannte TFMs, das sind tabellarische Foundation Models.
Schön.
Also eine andere KI-System, anderer Algorithmus, die kosten dich nichts, die kannst du auf deinem Rechner laufen lassen und dann kann da plötzlich...
Aber für einen Hammer sieht jedes Problem aus wie ein Nagel.
Exakt, das den ist, Punkt wollte ich machen.
Ja, Entschuldigung. Aber das ist für mich auch
ganz... Wenn du einen Hammer hast, ist alles ein Nagel.
Wenn ich habe so oft, wir haben jetzt auch einen Kunden, für den automatisieren wir ein richtig großes Stück. Und wir haben das Tool und hier und da muss noch was und da und hier und da und so. Und dann weiß ich noch, also quasi als wir den Auftrag bekommen haben, ne, unser Projektstart. Und dann sage ich, okay, eine Frage, geht es dir darum, den Prozess optimal mit wenig menschlicher Kapazität, weil es halt Sisyphus-Arbeit ist, oder geht es dir darum, dass wir genau diesen Prozess einhalten? Nee, es geht um den Prozess. Und du hast wirklich nach einem Tag schon, ja, aber in der Excel-Tabelle, da fehlt ja jetzt noch der Eintrag. Ja, aber der Eintrag ist ja Quatsch. Also du brauchst diese Excel-Tabelle einfach nicht. Ja, und was ist hier? Und die Daten hast du doch alle da drüben. Also du kannst ja die Daten ziehen, aber du brauchst die jetzt nicht hier und da nochmal und hier nochmal. Und dann haben wir ein lokales System gebraucht, weil die also so eine ganz alte ERP-Software haben, die aber nur lokal. Dann sage ich, wir haben uns committed auf... Du willst diesen Prozess so schnell und gut wie möglich. Das sage ich, das wird so utopisch teuer und du hast keinen Mehrwert. Du hast einfach keinen Mehrwert. Mhm. Aber wir kennen es halt nicht anders.
Ja, genau. Also deswegen will ich da vielleicht an der Stelle halt auch nochmal sagen, also es gibt viele unterschiedliche KI-Algorithmen und also auch schon fertige Modelle, die man nutzen kann, die für das sogenannte, jetzt kommt der nächste Begriff, Inferencing. Inferencing ist der Moment, in dem ich ein geladenes Modell befrage oder mit dem ich arbeite.
Das geladenes heißt, Modell, also das, was jetzt aktiv
ist. Ein Modell, das ist aktiv bei mir auf dem Rechner, im Rechenzentrum und ich interagiere mit dem, indem ich eine Nachricht hinschicke und eine Antwort zurückkriege. Und beim Inferencing ist das sozusagen so, dass ich schicke eine Antwort hin und dann muss das Modell in dem Moment erstmal rausfinden, was ist die Antwort. Das ist dieser Prozess des Inferencing, das kann ich bei mir auf einer CPU machen, da ist es langsam, haben wir gerade schon gesagt, oder auf einer GPU, dann ist das prinzipiell schneller. Der Punkt an der Stelle, ich habe gerade einen Faden verloren, Inferencing, genau, das kostet in dem Moment bei diesen großen LLM-Modellen relativ viel Geld, weil wir halt große Modelle haben. Wenn Kimi K3 2, irgendwas Trillionen oder Trillion Parameter, also Billionen im Deutschen dann, Und da muss dieses Modell in irgendeiner Form halt durch. Es gibt Architekturen, die können das ein bisschen besser, wie auch immer. Ja. Wenn ich jetzt kleinere tabellarische Foundation Models beispielsweise habe, ne, die sind kleiner, die haben weniger Punkte.
Ja.
Und da kostet mich dieser Aufruf der Interaktion viel, viel weniger.
Ja.
Das kann für mich als Firma lukrativer in dem Moment tatsächlich auch sein, solche Modelle für mein Problem zu nutzen und damit Kosten zu sparen.
Oder Zuarbeit zu machen. Also ne, das ist ja, wir haben noch 5 Minuten im Vorgespräch. Mein Mitarbeiter hat teure Zuarbeiten an Analysen zum Beispiel in eine lokale KI gepackt, die quasi den teureren Modell sozusagen zuarbeitet. Mhm. Aber da braucht man, also das geht dann halt über den, ich bin ein 20-Mann-Unternehmen, ich habe einen ITler, der guckt halt, dass in Microsoft die richtigen Häkchen, also ohne das jetzt jemanden despektierlich zu meinen, da brauchst du dann halt schon jemand, der sich dorthin entwickelt, um zukünftig auch, weil das, was wir ja heute besprechen, ist ja heute. Also wir werden nächstes Jahr an einem ganz anderen Punkt stehen. Also ich kann mir nicht die Zukunft vorstellen. Aber ich glaube, dass das natürlich auch wieder, ne, man redet ja dann auch immer über Jobs und wie viele Jobs wegfallen und was weiß ich was. Ich brauche halt nicht mehr den First-Level-Support-Mitarbeiter. Das macht halt die KI. Aber ich brauche natürlich jemand, der sagt, wann spielt die lokale KI mit den Top-Modellen, die ich vielleicht online abrufe, ne, oder die ich halt in einem Rechenzentrum hoste? Wie muss das Rechenzentrum ausgebaut sein, dass mein User nicht enttäuscht ist, weil er sagt, oh Gott, das Ding, das braucht jetzt schon wieder 6 Minuten, ich brauche jetzt die Antwort. Und das wird natürlich auch wieder neue Jobs schaffen. Ne?
Genau. Ja, also da kann man wieder sehr technisch auch tief einsteigen, ne, dass lokale Modelle langsamer sind als die Cloud-Modelle und so weiter und so fort. Ich glaube, was wichtig ist, auch wenn Unternehmer jetzt zugucken, bei lokaler KI habe ich die absolute Kontrolle über die gesamte Wirkungskette.
Ja.
Ich muss mir aber mindestens 1-2 Spezies nebendran hinstellen, die ich auch bezahlen muss, die für den Betrieb zuständig sind. Ja. Also aktuell halten, schauen, dass Firewalls passen. Also ich brauche IT-Spezialisten in dem Moment, die wissen, was sie da tun. Ja. Hardware, Software, solche Dinge. Das ist natürlich, wenn ich sage, ich bin ein 1-2-Mann-Unternehmen, viel einfacher, da an die Cloud-Modelle von den US-Amerikanern zu gehen und dann einfach sogenannte APIs, also Schnittstellen zu nutzen, die bezahle ich.
Ja.
Habe ich aber, muss man fairerweise sagen, null Kontrolle.
Ja, ja.
Wenn die den Stecker ziehen oder die US-Regierung wieder, habe ich keinen Zugang, muss ich wieder zu dem nächsten gehen. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, was mit meinen Daten passiert. Mhm. Also je nachdem, welche Daten ich hinschicke, können die wieder für das Training von dem nächsten großen Modell benutzt werden. Das ist immer so ein bisschen dieser Trade-off. Und ja, es gibt jetzt Datenschutzerklärungen und allem drum und dran, dass es auf Servern in XY läuft.
Also wer
kommt wieder dein.
Ja, genau. Wer als Unternehmer davon ausgeht, dass, weil mein Exchange-Server bei Microsoft in Irland liegt, kein Amerikaner meine E-Mails lesen könnte. Aber das ist ja eh wieder sowas, da weiß ja auch jeder Unternehmer, dass es alles nur Lug und Trug ist. Also es ist ja alles einfach nur eine Geldmacherei am Ende der Zeit, um irgendeinen Prozess zu befriedigen. Also jeder Amerikaner, das habe ich letztens im Video gesehen von Langdoc, dass die Muttergesellschaft von Langdoc eine amerikanische LLC ist und dann hat quasi ein Creator, das fand ich ganz cool, also der hat es wirklich geschafft, in wenigen Minuten das sehr sauber aufzubauen und der hat gesagt, am Ende ist der Patriot Act für diese LLC und dann kann da auch in dein AWS in Frankfurt gehostetes Super Security, kann er trotzdem reingucken.
Ja.
So, und da muss man natürlich auch mal aufpassen, also derjenige, der das natürlich in der Ende, ne, ich habe mich ja gestern zum Beispiel mit einem Anwalt getroffen. Da gibt es ja, gestern wusste ich es noch, also gibt es mittlerweile auch eine spezielle KI für Anwälte. Ne? Und also da auf jeden Fall gucken. Ich sage aber so, der Otto-Normalverbraucher, der macht halt seinen AVV, ne, der nimmt die Business-Lizenz, dann wird halt nicht mit den Daten trainiert, zumindest steht es immer da. Und damit bin ich ja dem nachgekommen, dem ich nachkommen kann. So, und ansonsten ist ja der Datenschutz nicht ein Problem des Toolings, sondern des Prozesses. Und ich glaube, dass das auch viele nicht verstehen. Ne? Mhm. Also ein datenschutzkonformes Produkt zu bekommen, das kriege ich überall. Das, wo die meisten reinscheißen, wenn man es mal so deutlich sagen will, ist ja, dass sie keinen Prozess haben, der danach sagt, wenn der Dennis sagt, was ist denn mit meinen Daten in deinem Unternehmen passiert oder ich möchte die gerne gelöscht haben. Und das hat wiederum nichts mit habe ich jetzt die Lizenz oder die Lizenz bei Microsoft oder ist mein Server in Amerika oder ist er in Dubai oder in Irland, sondern das hat was mit meinen Hausaufgaben zu tun, die ich als Unternehmer halt tun muss, dass wenn so ein Fall vorkommt, dass ich sagen kann, in der Schublade Protokoll 34 und Protokoll 34 bedeutet, jetzt mache ich das, da mache ich das, da mache ich das und dann sage ich, lieber Kunde, nach unseren internen Statuten Protokoll 34 haben wir Ihre Daten blablabla.
Ja.
So. Also Datenschutz ist tatsächlich gar nicht so das Ding, wie die meisten Firmen das wahrnehmen, sondern es ist tatsächlich eine lästige Hausaufgabe.
Ja. Du hast, genau, und da vielleicht nochmal zum Datenschutz, zu diesem AI nachher auch zu bringen, ne? Also man unterscheidet ja auch jurisdiktionell und custodial, ne? Also custodial im Englischen.
Heute lerne ich was.
Ja,
leck
schön.
Mich.
Ja, geil. Ja, also geil. Der Punkt an der Stelle ist, also wir stellen uns ja auch immer die Frage, vielleicht auch als Unternehmer, muss ich mir jetzt die teure Hardware kaufen?
Ja.
Und die Antwort ist vielleicht nicht zwingend ja, sondern du,
die Antwort ist, kommt drauf an.
Es kommt drauf an, ja, genau. Nee, der Punkt ist, wenn wir mit dem EU-AI-Act halt auch beispielsweise Server in Deutschland haben, dann unterliegen die gewissen Regulatoriken halt. Ja. Und es kann für mich als Unternehmen trotzdem sinnvoll sein, genau auf solche Server und gehostete Dinge zu gehen, anstelle mir teure Hardware selber in den Keller zu kaufen und nachher einzurichten. Ne? Also gemietete EU-Rechenkapazität kann durchaus hier auch sinnvoll sein bei Hetzner etc., die großen Firmen, keine Werbung hier an der Stelle.
Ja, aber auch in Frankfurt gibt es gute Rechenzentrum.
Genau, aber auch die haben ihre Preise angezogen. Auch das wird immer teurer.
Teilweise verdreifacht. Also Hetzner hat, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche eine neue Preisliste rausgebracht. Aber nachvollziehbar.
KI-Hardware ist teuer. Ne? Stromverbrauch, allem drum und dran. Ne?
Wenn du einen Porsche fahren willst, musst du einen Porsche bezahlen. So ist es halt.
So, das führt uns wieder dann eigentlich wieder zu dieser lokalen KI-Geschichte zurück. Ja, wir springen heute hin und her. Schreibt es mal rein, wenn wir zu viel springen. Vielleicht müssen wir eine Landkarte malen das nächste Mal wieder. Ne?
Ein schönes Flowchart, ja. Ja, genau.
Hier haben wir da habe ich dich wieder getriggert.
Hier so, ja.
Ja. Nee, also der Punkt ist, was man auch immer häufiger hört, ne? Die neueren Modelle werden immer teurer. Ne? Ja. Wo geht die Reise hin? Das ist prinzipiell richtig. Wenn man sich aber mal überlegt, was schon für die normale Tätigkeit eigentlich ausreichen würde, dann ist die Aussage eigentlich nicht richtig, dass der Tokenpreis immer teurer wird. Mhm. Der wird tatsächlich günstiger. Die Fähigkeiten der Modelle werden nur größer. Und wir bauen natürlich dieses Kontextfenster. Wir haben gar nicht gesagt, was der Kontext eigentlich an der Stelle ist. Das wäre vielleicht auch ganz, ganz schlecht. Das nächste Mal müssen wir es ein bisschen strukturierter machen. Das heißt, es ist sozusagen das Kurzzeitgedächtnis der KI. Wenn das auch immer größer wird und da passt natürlich mehr rein, muss das verwaltet werden und kostet dementsprechend mehr Geld. Aber nicht für alle Tätigkeiten brauche ich dieses riesige, große Kurzzeitgedächtnis, sondern es reicht auch nur ein kleiner Teil tatsächlich. Ja. Ne, und wenn man so ein bisschen hochrechnet, GPT-3.5 kam wann raus ungefähr?
23.
23, 3 Jahre knapp. Ne? Ja. Da hat damals dieselbe Anzahl an Token ca. $20 gekostet. Mhm. Heute kostet es, wenn du bei gleichem Modell bleiben würdest, aus Hardware-Kostensicht, die ist ja auch besser geworden, 7 Cent. Mhm. Ne? Das heißt, der Tokenpreis bei dem einen Modell ist halt massiv runtergegangen, weil die Hardware und allem drum und dran auch wieder besser geworden ist. Die Modelle wachsen mit, allem drum und dran, deswegen wird alles gerade ein bisschen teurer. Auch da wieder die Frage, wenn ich diese Modelle brauche, dann die Frage, reicht vielleicht auch ein etwas älteres Modell für das, was ich genutzt habe, um da auch wieder die Preise niedriger zu kriegen?
Ja, also ich hatte es erst heute mit Delara, die ja am 1.9. bei mir anfängt. Und der habe ich jetzt schon unseren Codex, also unsere Domäne, weil die hat immer mit Freitoken, halt mit einem privaten Account rumgespielt. Und da habe ich jetzt auch gesagt, weißt du eigentlich, dass du von GPT 5.6 soll, also das ist ja immer die Standardeinstellung, die Schweine, auf schnell, weißt du eigentlich, dass ein 5.5 für fast alles reicht, was du brauchst? Also außer du willst jetzt 3D gerenderte Homepage-Grafiken oder sowas machen. Aber das ist wieder, wo wir vorhin gesagt haben, auch das ist ja wieder was vom Know-how, was ja auch so absurd und abstrakt, wie es klingt, in der Geschäftsführung fehlt, aber teilweise auch wirklich in den IT-Abteilungen fehlt. Und ich glaube, dass das auch ein Trugschluss von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist, dass die sagen, naja, ich habe jetzt 10 Leute, die bei mir in der IT-Abteilung sitzen, aber die haben ja auch maximal 4 Jahre Berufserfahrung mit KI und die meisten haben halt gar keine KI-Erfahrung. Also nur weil das ein ITler ist, kann das sein, der hat keine Ahnung von Modellen, Prompting, whatever, sondern erstmal musst du vielleicht deine IT schulen und musst auch dich selber erstmal schulen. Also, ne? Und das ist nachher auch was, welche Entscheidung willst du treffen? Also lokal, Open Source, Open Weight, ChatGPT, Anthropic, wenn du selber überhaupt keine Matrix hast, um zu sagen, ich habe selber nie damit gearbeitet. Also ich könnte jetzt sagen, ich habe eine Aufgabe, die gebe ich in Open Source, in Open Weight. Ne? Und immer dahinter ist halt, das würde dich das kosten. Ne? Oder so lange würde das für deine Mitarbeiter dauern, jetzt so eine Aufgabe zu machen. Und da sollte man sich im Jahr 2026 auf jeden Fall auch trauen, wirklich sich mal 2 Tage rauszunehmen, mal wirklich mit, weiß ich nicht, dem CEO, CTO, was weiß ich, was auch immer, oder mit deinen 3 Geschäftsführern, sich ein Wochenende rauszunehmen und zu sagen, du machst jetzt Anthropic, ich mach ChatGPT, du machst Gemini, du machst Copilot und du machst mal ein Open-Weight-Modell oder Deep sowas. DeepSeek. Ja. Und wir probieren jetzt verschiedene Aufgaben damit zu lösen. Und fassen dann zusammen, was sind denn so die Erkenntnisse daraus. Also auch das erlebe ich immer wieder, dass sich mit absolutem alten Mist beschäftigt wird. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber dass man sich mal 2 Tage intensiv mit KI auseinandersetzt. Und ich glaube, also egal wie alt die Menschen sind, alle wissen, KI ist die Zukunft. Da muss ich mich auch mal 2 Tage rausnehmen und muss sagen, ich teste das jetzt. Und du machst einen DeepSeek und ich mache einen Kimi und er macht einen Lama. Also weißt du, und wenn wir einen Tag nur lokale KIs testen, das ist ja kein Tag, der verschwendet ist, sondern wir lernen ja da brutal viel. Also auch diese Zeit zu investieren in neues Wissen mit KI und das auch nicht einmal, sondern vielleicht zu sagen, einmal im Quartal müssen wir uns mit dem aktuellen Stand der Technik beschäftigen. Und dann müssen wir halt, wenn Kimi K3 ne, rauskommt, müssen wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt mal Kimi K3 testen. Und das mache ich nicht alleine abends 10 Minuten und sage, ah, ist eh Mist. Sondern dann müssen wir uns hinsetzen. Das kann ein technologisch unfassbar wertvolles Feature für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter, für uns als Geschäftsführung werden. Also müssen wir uns damit beschäftigen.
Ja, vor allem überlegt euch als Firma, aber auch als Institution, wie auch immer, was sind denn die Kriterien, die ihr an dieses System auch nachher habt? Weil das ist das nachher, diesen Kriterienkatalog, den kann man reinwerfen.
Ja.
Man spricht in der Informatik immer von Benchmarking in dem Moment. Ne? Ich versuche herauszufinden, wie gut sind die Dinge anhand eines gewissen Problems. Und ihr als Unternehmer, als Geschäftsführer oder auch als Privatperson, ihr kennt eure Probleme oder die Dinge, die ihr, wo ihr halt Lösungen nachher haben wollt, kennt, versteht ihr am besten.
Ja.
Überlegt euch, was sind die Dinge, was ich erwarte von so einem KI-System und teste das. Und wenn danach herauskommt, ist es nicht gut genug. Also ich habe sehr, sehr viel mit lokalen sogenannten Dance-Modellen gearbeitet. Das heißt, also
die kleineren.
Das sind von den großen, das sind sozusagen die kleinen Geschwister. Mhm. Die sind wirklich klein im Vergleich. Ne? Und da sind bei vielen der Aufgaben, der Herausforderungen, die ich gemacht habe, waren die nicht gewachsen. Mhm. Das liegt zum einen beispielsweise daran, weil die Daten, die in dem Modell drin sind, also ich kann halt, wenn ich ein riesengroßes Modell halt nachher habe, einen Kimi K3, Trillion an Parameters, ne, Billiarden, dann schneide ich irgendwo halt so lange ab, dass ein kleines Modell halt nachher rauskommt. Das heißt, also Wissen geht verloren. Wenn ich jetzt aber gerade dieses Wissen benötige für meine Aufgabe, ne, dann ist dieses Modell Mist.
Mhm.
Ne, dann muss ich mir halt andere Sachen halt überlegen, Wissensdatenbank im Hintergrund aufbauen etc. Das heißt, auch wenn ich lokal betreibe und vielleicht habe ich nicht das große Geld für die großen Modelle in dem Moment, kann es durchaus sinnvoll sein, bei gewissen Dingen vielleicht auf kleinere spezialisierte Modelle zu gehen. Auch die gibt es mittlerweile. Oder das, was du jetzt vorhin angesprochen hast mit deinem Mitarbeiter, was sich immer mehr rauskristallisiert, sind sogenannte hybride Strategien. Mhm. Also ich gehe nicht 100% auf lokal, sondern ich gehe nur da lokal, wo es sinnvoll ist. Ja. Beispielsweise, weil ich das Ziel habe, ich möchte Token sparen, ich möchte Geld konkret sparen. Und die kleinen Modelle tun das, was sie tun, schon relativ gut. Aber ich kann jetzt nicht den Plan der, nicht der Weltherrschaft, aber keine Ahnung, das der Übernahme von irgendwas, von einer Firma oder ich möchte in einen neuen Zweig reingehen oder sowas, das kann ich nicht mit dem kleinen Modell machen. Da brauche ich irgendwie mehr Power, mehr Reasoning, mehr wie auch immer. Dann mache ich das mit dem großen Modell. Ne? Und dann kann ich als Firma wieder abwägen, brauche ich das große Modell bei mir im Keller wieder, weil das, was ich da strategisch diskutiere, vielleicht nicht irgendwie bei den US-Amerikanern oder bei den Chinesen oder wie auch immer liegen sollte. Oder gehe ich das Risiko ein oder mache ich irgendwie eine AVV, wie auch immer, und diskutiere die Sachen. Und sobald die Strategie steht, die Umsetzung kann wieder das Kleine machen oder das Kleine plus eine Mitarbeiter. Ne?
Also und man muss tun. Strategie halt dann. Also ich meine, das Hybride ist ja jetzt auch schon angekommen mit Codex und mit Claude Coburg. Ne? Also da habe ich ja eine lokale Anwendung, die aber auch...
Ja, aber die komplett durch die Cloud gesteuert wird.
Ja, ja, natürlich. Aber das ist ja im Prinzip jetzt auch ein hybrides Modell, was ja, die fahren.
Was ich meinte, ist das Ausführen der KI.
Nein, nein, ist mir schon klar. Aber das ist per Definition ist es auch schon hybrid. Aber du hast natürlich recht, am Ende wird die Ressource Codex bzw. ChatGPT angepinkt. Ich glaube, das, was wichtig ist, ihr müsst euch trauen. Ich glaube, das, was wichtig ist, ist entweder als Privatperson musst du in der Lage sein zu sagen, ich muss ich verkaufe ja meine Arbeitsdienstleistung an jemanden und dafür muss ich bereit sein, eigene Zeit zu investieren. Ich kann nicht warten, bis ich geschult werde. Ihr müsst selbstständig eine Stunde, vielleicht sogar zwei pro Woche investieren in, ich gucke mir mal so ein Modell an, ich arbeite mal damit und ich scheitere auch damit. Also das war mir noch ganz wichtig. Damit tun wir Deutschen uns ja schwer, ne? Also Scheitern als Teil des Erfolges anzuerkennen. Und nachher wenn ich jetzt so ein Dance-Programm ausprobiere, zwei Stunden, und sage, das ist Mist, das funktioniert für mich nicht, ist das nie verschwendete Zeit gewesen. Nie.
Also es geht um den Erkenntnisgewinn.
Genau, und auch vor allen Dingen, dass ich natürlich mit jemand anders sagen kann, ich habe das so und so getestet, das und deshalb ist es noch nichts, aber morgen ist das System weiter und dann entspricht das vielleicht mein Thema. Und als Firma genau das Gleiche, und das erlebe ich. Also da versuche ich auch immer, also für mich als Unternehmer selbstkritisch zu sein. Ich muss natürlich jemand, der in der Buchhaltung arbeitet und sagt, ich habe jetzt Bock, mit KI mich zu beschäftigen, dem muss ich ja die Zeit geben, zu sagen, das ist ja ein komplett neuer Arbeitsbereich. Das wäre wie, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, der Dachdecker muss jetzt mauern. Jetzt muss ja der Dachdecker erstmal lernen, das sind die Steine, so ist Mörtel, das ist die Richtschnur, obwohl das ein Handwerker ist. Mhm. Ne? Also ich muss denen ja trotzdem wieder eine neue Disziplin beibringen. Und ihr müsst euren Mitarbeitern und gerade die, die Bock haben, bitte nicht sagen, das darfst du nicht. Ich habe gar keine Ahnung, aber ich sage dir, was du nicht darfst und was du tun sollst. Sondern du musst dem Mitarbeiter sagen, jawohl, ich schaffe es irgendwie, dass du pro Arbeitswoche 5 Stunden deine eigenen Skills trainieren kannst, um in der Firma ja wiederum einen guten Impact zu haben. Und da beißt die Katze sich in vielen Firmen in den eigenen Schwanz, dass Unternehmen und Unternehmer wirklich denken, der Mitarbeiter macht das jetzt on top zu seinen 40 Stunden, macht er jetzt nur irgendwie ein bisschen KI und ich, der gar keine Ahnung habe, steuere jetzt den KI-Prozess. Und ich kann nur jeden ärztlich dazu einladen, das nicht so zu tun, wie es viele andere tun. Weil A, solltest du eigene Kompetenzen besitzen und B, niemals jemand, der Bock hat, bremsen. Momentan, also es gibt ganz wenig geheime Daten. Also ich rede jetzt nicht von Forschung und Entwicklung, aber wenn ich jetzt ein Handwerksbetrieb bin, zu sagen, die KI weiß, dass ich einen Stundenverrechnungssatz von 75 Euro habe. Das ist kein Geheimnis. Das weiß die KI anhand von statistischen Daten so oder so, ob das jetzt 74,90 oder 76,80 sind. Es gibt in jeder Firma mit Sicherheit 10% der Leute, die richtig Bock haben. Identifiziert die, gebt denen Ressourcen, gebt denen Geld, lasst die tun. Steuer das ein bisschen, aber bitte nicht im Sinne von, das darfst du nicht und jetzt musst du alles anonymisieren. Ja, okay, dann hat schon wieder keiner Bock drauf. Also wenn ich mir Gedanken machen muss, ist jetzt das ein personenbezogener Datensatz, wenn da steht, kommen Sie gerne auf die Baustelle in Stuttgart. Ist das jetzt ein personenbezogener Datensatz? Ja, nein. Hallo Herr Müller, ich bin der Herr Müller, will ich da meinen Datensatz reingeben? Also da gibt es auch sehr viel Irrsinn in Firmen. Ja. Das war mir jetzt nochmal wichtig als Take, weil am Ende werden 2030 ganz wenige Unternehmen noch da sein, die nicht im KI-Game sind. Und es muss einem immer bewusst sein, wenn ich heute noch nicht da bin, also wenn ich heute noch gar nichts mache, brauche ich ein Team, zu dem gehöre ich im Idealfall selbst, innerhalb der Firma, die das vorantreibt.
Ja. Und es gibt ja durchaus auch andere, also viele Firmen, die begleiten und Unterstützung geben und helfen, genau. Vielleicht da an der Stelle noch, bevor wir dann schließen, weil du schon deinen Take gezogen hast, wo geht die Reise hin?
Ja.
Also meine Idee, meine Vorstellung, diese Sprachmodelle, ja, die werden immer besser, aber der richtige Hub ist nicht mehr in den Sprachmodellen nachher. Mhm. Also klar wird jetzt mit synthetischen Daten versucht, immer die Dinge noch besser zu machen, aber LLMs werden, man spricht einem so nett immer zur Commodity. Ne? Das heißt, ich gehe nachher einfach wie in den Supermarkt rein und ich ziehe mir aus dem Regal das Modell, das Modell, das Modell.
Ja.
Das heißt, wo ist nachher noch das Differenzierungsmerkmal? Wir hatten vorhin gesagt, die Chinesen holen massiv auf. Die sind bald on par mit den richtig teuren Firmen, die an die Börse wollen, OpenAI, Anthropic und Co. Wo geht dann die Reise hin? Ich habe eine Idee, aber ich will deine.
Nee, ich kann dir das technisch nicht sagen, da bist du viel, viel tiefer drin. Ich kann dir nur, ich mache es wie Jeff Bezos. Jeff Bezos sagt ja, er wird jeden Tag gefragt, wo geht die KI-Reise hin? Und er sagt, das Einzige, was er weiß, ist, dass in 5 Jahren noch Menschen mit Menschen Geschäfte machen wollen. Ich würde die Frage eher umgedreht beantworten und würde sagen, es werden nur die Firmen und Arbeitskräfte überleben, die sich auf diese Reise einlassen. Wo die KI ist, ob die gelb, grün, ob das ein Wang, ein Kimi, ein OpenAI, das ist eigentlich in meiner Subjektive irrelevant, weil das ein Thema von Mercedes oder BMW oder VW. Ne? Aber ich muss von A nach B kommen, Zug. Ne? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube bloß, dass wirklich elementar wichtig ist, und ich hätte vor 2 Jahren gesagt, aber jetzt, wir haben die ersten paar Jahre gepennt, aber jetzt geht's los. Wir pennen halt immer noch. Und das ist jeder Einzelne. Da kannst du nicht die Schuld auf den Bürgermeister, auf deinen Chef, auf deine Mitarbeiter schieben, sondern wenn deine Mitarbeiter zu wenig KI machen, dann ist die Frage, wie viel KI machst du? Wie lebst du das vor? Und wenn du sagst, mein Chef macht keine KI, ja, hast du ihm gezeigt, welches Potenzial das hat. Ne? Am Ende der Zeit ist das mein das ist, wie gesagt, nicht konkret auf deine Frage geantwortet, weil alles andere, da bin ich zu wenig in diesem, ich sag mal, in dem IT-Game, so wie du drin, das könnte ich nicht sagen. Ich glaube aber nicht, dass es relevant ist.
Ja, ich meine, Glaskugel haben wir beide nicht in dem Moment. Die habe ich daheim gelassen jetzt erstmal.
Fuck. Ja, was denkst du, wo stehen wir?
Der Punkt ist, also du sagst, dass du, also ich gehe voll mit, was du gesagt hast, die Firmen werden langsam sich überlegen, lokale KI, Hybrid, wie auch immer. Ne? Also wir werden KI in dem Unternehmen haben. Und genau da kommt jetzt die Krux rein. Wie interagiere ich die? Wie bringe ich die sauber in die Firma mit rein? Ne? Also wir haben vorhin schon dieses Wort Harness gelassen oder Agent. Ne? Das heißt, das Sprachmodell ist nur ein Baustein und jetzt packe ich drumherum eine agentische Hülle. Die hat die Möglichkeit, beispielsweise auf Daten zuzugreifen, eigene Dinge zu tun, wie auch immer, virtueller Mitarbeiter, ne? Oder die KI wird mein virtueller Mitarbeiter, der voll integriert ist in die Firma. Wie mache ich das? Ja. Ne? Also wie stelle ich sicher, dass die KI auf die Dinge zugreifen kann oder darf, die auch sinnvoll für sie sind? Ne? So wie ich mit einem normalen Mitarbeiter nachher umgehe. Auch da gibt es schon erste Vorstöße und ich glaube, da geht halt die Richtung so langsam dann auch hin. 2030 hast du gesagt, Vision, ne? Die KI gründet eigene Firmen oder führt eigene Firmen. Wenn man das so ein bisschen als Glaskugelvision ein bisschen sieht, dann haben wir heute die Modelle, die immer besser werden. Aber wie die Modelle integriert werden, wie sie in Prozesse eingehangen werden, wie sichergestellt wird, dass sie das auch tun, was sie gesagt haben. Ich habe noch versprochen, ich bringe noch die eine Anekdote. Bei mir passiert es ganz oft, wenn ich lokale KI auch nutze, wo ich dann sage, bitte implementier mir oder programmier mir XY, dass er nachher zurückkommt, ja, habe ich gemacht. Und dann guckst du rein und dann ist da aber nichts drin. Und dann sagst du der KI, und du hast auch vorhin schon gesagt, die wollen ja einem auch gefallen ein bisschen, die sind da drauf im Post-Training ein bisschen abgestimmt worden. Kommt mir ganz oft diese Situation halt vor mit, er sagt, hat nur die Hälfte gemacht oder er hat wieder Dinge vergessen. Ne? Und wie gehen wir eigentlich mit dieser Situation um, das eigentlich ziemlich menschlich ist? Mhm. Weil mir fallen auch Sachen hinten runter oder bei deinen Mitarbeitern vielleicht dann auch oder dir selber. Ne? Wie gehen wir da mit dieser Situation dann eigentlich um? Ja. Und wie sieht dieses Coworking eigentlich zwischen einem Mensch und einer Maschine, also einem Agenten in Zukunft dann besser aus? Ne?
Und das ist ganz spannend. Vielen Dank für das kleine Intro. Ich habe ja in einem Buch mitwirken dürfen. Da habe ich mich um das Thema Leadership 2030 fokussiert in meinem Abschnitt. Und das ist tatsächlich was, das haben, glaube ich, wenige Leute auf dem Schirm. Und 2030 ist schnell. Also 4 Jahre sind relativ fix
rum. 3 eigentlich noch.
Ne? Eigentlich 3, genau. Und 2030 wird eine Führungskraft, also genau das, was du sagst, ne? Also wie gehe ich mit Fehlern der KI um, die dann vielleicht dem Menschen zuarbeitet. Wir haben den demografischen Wandel, das heißt, wir haben im Büro nicht mehr 10, sondern 7. Ne? Die 3 werden aber nicht durch Menschen ersetzt, sondern durch Agenten, ne? Die gesteuert werden und so. Aber es wird ja auch ein humanoider Roboter im Lager rumrennen. So, mit welchen Daten wird dieser Roboter denn gefüttert? Wenn ich mich erst mit den Daten beschäftige, wenn der Roboter da ist, bin ich ja schon hinten dran. Also so, ne? Und Leadership 2030, ich glaube, es gab noch nie eine so krasse Zeit, wenn du eine Führungskraft bist und sie auch bleibst. Also ich meine, auch bei Führungskräften, die werden ja massiv abgebaut. Ne? Wir haben ja einen riesen Überschuss, Überhang an Führungskräften momentan am Arbeitsmarkt. Aber wenn du jetzt Führungskraft bist, musst du dich damit beschäftigen, wie gehen meine Mitarbeiter damit um, dass da drüben ein humanoider Roboter sitzt, dass die Bärbel nicht ersetzt wird, sondern das macht ein KI-Agent, der aber auch Fehler macht, auch der humanoide Roboter, dem sage ich, hol mal unten die Kiste und der kommt auf einmal mit einem Akkuschrauber wieder, ne? So. Also das wird noch sehr, sehr spannend für dich, universitär, für mich aber auch als Unternehmer, also ich bin ja mit allem auch immer selber konfrontiert. Also ich mache das ja nicht nur als cooler Berater, der irgendwo schwebt, sondern ich bin ja auch immer der eigene Unternehmer, der ja diese Umbrüche auch in seiner Firma hat. Also ich werde bestimmt in 3-4 Jahren zum Kunden fahren mit einem humanoiden Roboter und der wird meinen Laptop anschließen und macht einen Technikcheck und stellt sich hinten in die Ecke und transkribiert alles, was ich mache und gibt mir auf der Rückfahrt Feedback, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Ne? Also alleine sich mal auf diese Gedankenreise zu begeben, ist halt schon extrem spannend und da ist aber natürlich auch unser Thema, ist das jetzt Open Source, ist das, ne, also das sind alles so Themen, damit müssen sich die Leute beschäftigen und wenn du das nicht tust, musst du akzeptieren, ne, wenn du eine Veränderung nicht mitgestaltest, musst du immer akzeptieren, egal was da kommt, weil du ja nicht mitgestalten wolltest. So, ne, also wir können jetzt auch noch 3 Jahre faul sein, da müssen wir aber das essen, was wir kriegen. Oder wir können das natürlich, ne, du hattest vor ganz am Anfang das Thema Souveränität und Souveränität kann ich nur bekommen, wenn ich mit kreiere, mit gestalte, mit steuere. Und das kann ich nur machen, wenn ich von einem Thema zumindest mal eine gewisse Ahnung habe, ne, wenn ich mich mit den Optionen, wenn ich die abwägen kann. Also kümmert euch, das ist egal, ob du Mitarbeiter, Azubi, Studierter, Nichtstudierter, Unternehmer, Teamleiter, Reinigungskraft,
vollkommen. Das ist bei allem. Ne? Wenn du ins Doing kommst, kommen plötzlich ganz neue Ideen.
Ne? Schreibt es gerne in die Kommentare.
Lasst es uns wissen. War das zu wild
heute? Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt.
Also, das ist doch schön an der Stelle. Lasst es uns gerne wissen. Wir können mehr zum Thema KI machen. Wir haben noch ganz viele Themen, die wir jetzt nicht besprochen haben. Wir haben kurz eingänglich gesagt, ein Agent. Ne? Was ist das denn eigentlich? Was zeichnet den eigentlich aus? Wo stehen wir denn da gerade? Auch, wie setzt du Agenten ein? Wie setze ich Agenten ein? Ich habe vor einem halben Jahr angefangen, mir eine kleine Mannschaft an Agenten aufzubauen, die sehr spezialisiert sind, die unterstützen meine tägliche Arbeit. Können wir auch gerne dazu mal eine Folge machen.
Das wäre geil.
Ja. Dementsprechend lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt auch rein, welche Themen ihr euch weiterhin wünscht oder andere Themen, die ihr euch wünscht, was ihr vielleicht auch spannend fändet. Und dann sehen wir uns im nächsten.
Ciao.